Alerta!
Café!
Coffee.
Café.
Café.
Orla.
Nicolo Negro Café. Faz cantar a catropada.
Willkommen zur Sendung Kaffee Alerta, eurer Sendung für linke Politik, Musik und Kultur. Auch die heutige Sendung wurde wieder im Homeoffice produziert, und zwar von Ingo, Clement, Carlos und Pedro. Heute beschäftigt sich das Kaffee Alerta mit dem Gegenmodell der Linken zu Corona, das insbesondere über eine libertäre Kritik in Buchform vorgestellt wird. Das Buch heißt Corona und die Demokratie, eine linke Kritik. Und wir haben mit einem der Autoren gesprochen. Im Social-Media-Teil beschäftigen wir uns dann mit den Corona-Maßnahmen, die etwa Abiturprüfungen oder Schulöffnung betreffen und im Netz teilweise hitzig diskutiert wurden.
Der Rundfunk bringt Nachrichten. Gut hinhören.
An bereits zwei Samstagen in Folge hat die verfassungsfeindliche NPD jetzt in Neumünster versucht, die Corona-Proteste für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Am 9. Mai versammelten sich 10 Nazis mit Transparenten für etwa eine Stunde in der Innenstadt, unter ihnen die NPD-Ratsherren Marc-Michael Broch und Horst Michel, sowie verschiedene freie Kräfte, die Division Schleswig-Holstein-Shirts trugen und in der Vergangenheit zum Beispiel an Nazi-Konzerten in der Titanic teilgenommen haben. Inhaltlich kritisierten sie vor allem eine herbeifantasierte Impfpflicht, die in Bezug auf Corona allerdings gar nicht existiert. Während in vielen anderen Städten in den letzten Wochen zu beobachten war, dass Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker und extrem rechte Gruppen die Proteste gegen den Lockdown zu unterwandern versuchten, wurden die Proteste in Neumünster explizit von Nazis initiiert. Marc-Michael Broch versuchte noch Nebelkerzen zu werfen und sprach von spontanem Widerstand der Bevölkerung, dem sich die NPD nur angeschlossen hätte. Die Antifa hatte aber beobachtet, dass die NPD im Anschluss an die am Morgen durchgeführte NS-verherrlichende Kranzniederlegung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion dann vormittags auf dem Postparkplatz versammelt hatte und Transparente ausgab. Für Heiterkeit sorgte ein Schreibfehler auf einem der Plakate der Nazis, die sich sonst gerne über angeblich mangelnde Deutschkenntnisse von Geflüchteten beschweren. Ein Foto dieses Fauxpas fand sich auch in der wöchentlichen Kolumne Schwaleschnack des Holsteinischen Kuriers wieder, der aber nicht nur einen humoristischen Blick auf die Proteste richtete, sondern auch eine deutliche Warnung vor rechten Instrumentalisierungsversuchen formulierte. Offenbar mit Erfolg, denn wie schon der angekündigte Corona-Spaziergang am Montag, den 11. Mai, blieb auch die zweite Mahnwache der Nazis am Samstag, den 16. Mai, in Bezug auf die Teilnehmerzahl deutlich hinter der ersten zurück.
Die Kampagne Kein Fame für Famous hatte es mit Protesten geschafft, das Tattoo-Studio Famous aus der Holstengalerie zu vertreiben. Anlass für die Kritik war, dass das Ladenteam einige Nazi-Rocker aus den Kreisen der Bandidos sowie deren Verbündete umfasste. Zudem war es in der Holstengalerie seitens der Famous Crew zu handfester Gewalt gegen vermeintliche GegnerInnen gekommen. Während der Corona-Pause ist Famous jetzt mit ins Tattoo-Studio Notorious an den Neumünsteraner Großflecken gezogen, das aus denselben braunen Kreisen betrieben wird, wie die Kampagne in einem braunen Buch nachwies. Zu denjenigen, die Notorious in sozialen Medien fleißig bewerben, gehört auch René W., der Anfang der 2000er zusammen mit Peter Borchert die extrem rechte Kampfsportschule Athletic Club Ultra gründete und inzwischen Präsident der Bandidos Padbock ist. Das antifaschistische Netzwerk Neumünster hatte daher zum Protest anlässlich der heutigen Wiedereröffnung des Tattoo-Studios aufgerufen, angesichts der aktuellen Situation aber auf eine große Mobilisierung verzichtet und an ausreichenden Abstand sowie das Tragen von Mund-Nasen-Masken erinnert.
Moin, Carlos hier mit der Musik. Auch für heute habe ich euch wieder passende Musik rausgesucht. Wir starten mit der Antilopengänge und ihrem bekannten Song Beate Zschäpe hört YouTube. In dem Lied gibt es eine komplette Strophe zum Thema Verschwörung und es wird darauf hingewiesen, dass viele Verschwörungstheorien vor Antisemitismus nur so triefen. Irgendwelche Menschen, die in Hinterzimmer sitzen, alles regieren. Das Geld, die Medien, die Regierung unterwandern und ähnliches. Es wird dann immer von den Rothschilds und anderen Familien gesprochen. Wenn man sich genauer damit befasst, stößt man grundsätzlich auf Antisemitismus. Das Album selbst ist von 2014, aber schon dort wird KenFM, ein erfolgloser Reporter, der mit sich und seinem Leben unzufrieden ist, erwähnt. Richtig bekannt wurde allerdings erst in diesem Jahr, da er auf den Corona-Leugner-Zug aufgesprungen ist und wilde Theorien in seinen Videos auf YouTube und Co. verbreitet.
Am Samstag, den 16. Mai, habe ich ein Interview mit einem der Autoren des Buches Corona und die Demokratie, eine linke Kritik, geführt. Laut Autor sei dies die erste kritische Auseinandersetzung mit dem, was an gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen im Gefolge von Corona geschieht, in Buchform aus dezidiert linker Perspektive und in deutlicher Abgrenzung von rechter Corona-Kritik, Verschwörungstheorien und so weiter. Denn das Thema sei zu wichtig, um es den Rechten zu überlassen. Die Autoren Gerald Grüneklee, Clemens Heni und Peter Nowak möchten einen Diskurs anstoßen über das Ausmaß einer Bedrohung, die nicht nur vom Virus selbst, sondern auch vom Abbau von Grundrechten und von bedenklichen Tendenzen der Denunziation und Selbstfaschisierung ausgeht. Sie möchten eine Debatte über die Verhältnismäßigkeit der Mittel und Maßnahmen anregen und dazu animieren, darüber nachzudenken, warum das Virus überhaupt eine derartige Bedrohung darstellt und was dies beispielsweise für das Gesundheitssystem und die künftige Sozial- und Gesundheitspolitik bedeutet. Ebenso fragen die Autoren danach, was mögliche Konsequenzen und Forderungen für die Zukunft nach dem Virus sein könnten. Das Buch erschien am Freitag, den 15. Mai. Ja, ich spreche jetzt mit Gerald Grüneklee aus Bremen. Moin, Herr Grüneklee.
Schönen guten Morgen.
Bevor wir in Ihr neues Buch einsteigen, würden Sie sich den Hörerinnen und Hörern unseres Antifa-Magazins kurz vorstellen?
Ja, okay. Mein Name wurde ja schon gesagt. Ich bin seit einigen Jahren oder Jahrzehnten eigentlich so im linken Medienbereich, Alternativmedienbereich unterwegs, habe eben als Buchhändler gearbeitet, einen Buchvertrieb gemacht, in einer anarchistischen Föderation mitgearbeitet, Broschüren, Bücher, Publikationen mit herausgegeben. Mein Brotjob ist mittlerweile im Sozialbereich, aber ich habe jetzt eine ganze Weile selber nichts mehr publiziert, außer so einem Mailing, das ich immer mal rausgebe. Und fing dann jetzt eben an über diese Corona-Geschichten, weil ich gemerkt habe, so da staut sich bei mir eine Menge Unzufriedenheit auch auf, wie damit umgegangen wird, eigentlich angefangen wieder mehr zu schreiben und da ist dann das Buchprojekt auch bei entstanden.
In einem Vorabdruck, den ich gelesen habe aus dem Buch, beschreiben Sie eine geschlossene Gesellschaft. Also ich habe mal nachgeguckt, ob ich das irgendwo finde und tatsächlich ist ein Stück von Jean-Paul Sartre gewesen aus dem Jahr 1944. Ging darum, dass sich Menschen, oder die wurden in einen Raum eingeschlossen, in dem sie ohne Hoffnung auf Ende sich gegenseitig als Peiniger und Opfer ausgeliefert sind. Was bedeutet geschlossene Gesellschaft für Sie? Sind wir irgendwie eine Gesellschaft, in der Sie den Staat als Peiniger und seine Bürger als Opfer darstellen? Oder was heißt das?
Das ist jetzt natürlich ein sehr großes Thema, aber ich sage jetzt mal verkürzt und pointiert, dass der Staat sich gerade jetzt auch im Corona-Regime sich wieder als Zentrum der Macht sehr stark erwiesen hat, sehr stark auch profiliert, auch über einen starken Staat, der darüber, dass er jetzt auch starker Staat ist, erstmal auch viel Zustimmung generiert. Das heißt, die Regierungsparteien in allen europäischen Ländern haben jetzt massive Stimmzuwächse in Umfragen bekommen. Das heißt, sie kriegen auch Zustimmung für eine sehr, sehr repressive Politik. Und insofern ist dieses Bild natürlich, wenn man das jetzt mit Sartre sieht, mit den Opfern so ein bisschen doppelwürdig, weil die Frage ist natürlich, wer ist jetzt Opfer? Die allermeisten spielen da sehr, sehr willig mit. Und diese geschlossene Gesellschaft, die spielt eben insofern auch darauf an, dass wir tatsächlich sozusagen imaginär in einem Raum ja sind. Das heißt, wir sind sozusagen abgesperrt, also es werden die Grenzen wieder geschlossen, also Raum jetzt natürlich insofern sehr groß gedacht, aber man kann es dann eben auch runterbrechen in verschiedenen Staaten, wo es dann unterschiedlich abgestuft Kontaktsperren, Ausgangssperren etc. gibt. Da ist dieser geschlossene Raum ja nochmal innerhalb dieses Staates die Wohnung oder die Stadt, die nicht verlassen werden darf. Das ist also alles eine sehr repressive Angelegenheit und auch eine, wo es insofern kein absehbares Ende gibt, weil uns ja nach wie vor erzählt wird, wir dürfen keine Sekunde unachtsam werden. Der Feind, die Bedrohung ist allgegenwärtig immer noch. Wenn es jetzt mal uns sozusagen gewährleistet wird oder da sozusagen eine Lockerung temporär zu erreichen, dann lauert dahinter schon die nächste und die übernächste Welle und die kann noch schlimmer werden. Und deswegen, so merke ich auch wörtlich, dürfen wir keine Sekunde uns in Sicherheit wiegen. Und das finde ich schon eine starke Aussage.
Aber Corona ist ja jetzt nicht irgendwie eine normale Grippe. Also es gibt ja Maßnahmen, daheim bleiben, isolieren, ja, soziale Distanz, Kontaktverbot. Da vieles ist ja von auch sehr sinnvoll. Und Sie schreiben eben, verboten ist alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Gehen Sie wirklich so weit, dass Sie sagen, es gibt überflüssige Maßnahmen, die jetzt hätten nicht angewendet werden sollen?
Erste Antwort ja, absolut. Zweite Antwort ist ja, man ist aber natürlich hinterher auch immer klüger. Also das, die Frage ist ja sozusagen, wie ist so eine Ausgangsbeurteilung und wie wird dann damit umgegangen? Wie wird das vielleicht dann auch nochmal wieder überarbeitet, was dort eigentlich läuft? Am Anfang ist halt wirklich ein gigantisches Schreckgespenst aufgebaut worden, wo es hieß, es werden sich 60-70% der Menschen infizieren, es wird eine, was weiß ich, Millionen Tote geben oder so ähnlich. Also es ist wirklich eine enorme Drohkulisse aufgebaut worden, die dann Angst erzeugt hat. Mhm. Diese Angst wird jetzt sozusagen durchregiert. Da gibt es einen Superminister, Jens Spahn, der also mit Ermächtigungsbefugnissen, die teilweise dann auch so genannt werden, wo man sich doch sehr ungut an ganz andere Zeiten, siehe Sartre, wieder erinnert fühlt, also so von der Epoche her,
ja.
Wo es Ermächtigungsgesetze gab. Und tatsächlich finde ich eben, hat man dadurch eine Kulisse aufgebaut, die jetzt ohne Gewichtsverlust auch schwer wieder zurückgenommen werden kann. Das heißt, selbst wenn man jetzt merkt, okay, im Prinzip ist es ein entsprechendes Gesundheitssystem vorausgesetzt, gar nicht so sehr viel bedrohlicher als eine Grippe, sage ich jetzt mal, dann kann man das sich jetzt kaum eigentlich eingestehen. Weil erstens muss man dann eingestehen, dass eben das Gesundheitswesen aus bestimmten Gründen nicht so ist, wie es sein sollte. Und zweitens mal, man eigentlich da eine Drohkulisse aufgebaut hat, die eben mit der Realität auch nicht unbedingt übereinstimmt. Und dann im Grunde genommen man sehen muss, dass vermutlich inzwischen mehr Menschen an Kollateralschäden global sterben als am Coronavirus. Also an Kollateralschäden, die durch die Maßnahmen aufgebaut werden. Mhm.
Weltweit haben wir, ich habe mal heute nachgeguckt, 4,5 Millionen positiv Getestete und über 300.000 Tote. Und wir wissen ja nicht, wo das hingeht. Ja, Sie schreiben oder in dem Buch auch, wir werden Zeugen eines des Entstehens einer Gesundheitsdiktatur. Ist es das, was Sie meinen mit, wenn jetzt Spahn sagt, es soll einen Immunitätsausweis geben? Und gestern hat er sich noch im Redaktionsnetzwerk Deutschland dazu geäußert.
Ja, in jedem Fall erleben wir Momente einer Diktatur. Die zeigt sich schon darin, wie jetzt natürlich erstmal eine Zustimmung erzeugt wird, also eine Diktatur, die ja da gar nicht ungeschickt vorgeht, indem sie eben erstmal eine bestimmte Kulisse aufbaut, Zustimmung erzeugt und dann aber einfach rigide eben auch totale Demonstrationsverbote erlässt, weitreichendste Einschränkungen erlässt, wie gesagt, Sonderbefugnisse bestimmten Politikern zukommen lässt, die überhaupt gar keine parlamentarische Kontrolle mehr brauchen, etc., etc. Also das heißt, das, was sozusagen Kerne von Demokratie ausmacht, wozu auch gehört ein offener Diskurs eben darüber, wie gefährlich ist es eigentlich einzuschätzen und was wären die adäquaten Maßnahmen. Diesen Diskurs gibt es ja gar nicht. Also das wird alles geopfert im Grunde genommen. Damit sind Kerne dessen, was wir hier Demokratie zu bezeichnen gewohnt sind, eigentlich geschliffen.
Aber es gibt ja durchaus die Möglichkeit, sich gegen Corona-Auflagen irgendwie zur Wehr zu setzen. Es sind ja auch viele zurückgenommen worden. Naja, man kann fragen, wo ist die Verhältnismäßigkeit? Wir hatten geschrieben, dass in Mannheim ein Mensch festgenommen wurde, nur weil er zu einem friedlichen Protestmarsch gegen Ausgangsbeschränkungen aufrief. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Der Mann hatte aufgerufen, Kinder mit zur Demo zu bringen, um sich vor der Polizei zu schützen. Das stand im Mannheimer Morgen. Aber ist das nicht auch irgendwie ein Realitätsverlust, wenn man sagt, ich nehme meine Kinder, um mich vor der Polizei zu schützen? Also Kinder als Schutzschilde bei einer Demo gegen Corona-Auflagen einsetzen. Andererseits, der User hatte sich da anonym angemeldet und hat seinen Provider im Ausland gehabt und die Polizei hat dann bei ihm einen neuen Datenträger gesichert. Das finde ich dann schon von der Verhältnismäßigkeit nicht in Ordnung. Was sagen Sie dazu?
Finde ich schon interessant, dass sich Menschen darüber zum Teil ja mokieren, dass er Kinder als Schutzhilfe nimmt, während Kinder eben wirklich derzeit weggesperrt werden, also auch wieder abgestuft, je nachdem, wie in den entsprechenden Regionen der Welt gerade da die Kontaktsperren oder Ausgangsmöglichkeiten sind. Aber da werden Kinder ja im Grunde genommen praktisch massiv Entwicklungsmöglichkeiten weggenommen. Kinder werden in einem Alter, wo es am wichtigsten ist, wirklich mit anderen Kindern für die Entwicklung sich in Austausch zu begeben, sich experimentell zu erproben, draußen rumzutoben etc. Das wird alles komplett gekappt. Da wird dann künftig eine Kinder- und Jugendpsychologie schön von profitieren möglicherweise, aber den Kindern wird dadurch auf jeden Fall ganz massiv was angetan. Und da muss ich sagen, okay, ist jetzt sozusagen das eine Überreaktion, wenn ein Mensch mit welcher Reichweite oder Aufmerksamkeit auch immer da zu so einer Aktion, die man sicherlich auch kritisieren kann, aufruft, ist da nicht sozusagen das Auffahren des Staates überzogen? Also sprich, ich will mich gar nicht so sehr abarbeiten an einzelnen Spinnern, die dann vielleicht, ich nenne es jetzt einfach mal so, ihrerseits zum Teil auch fragwürdig in ihrem Protest agieren, sondern ich will, das ist ja die Grundlage unseres Buches, dass wir wirklich auch mal hinterfragen, in welchem Verhältnis steht das, was wir da gerade eigentlich erleben und welche gesellschaftlichen Entwicklungen wird es nach sich ziehen, wenn plötzlich im Jahr 2020 massenhaft Menschen bereit sind, andere Menschen zu denunzieren, nur weil die gerade mal ohne eine Maske rumlaufen. Also das sehe ich als wesentlich gefährlicher an, als sozusagen diesen einen Menschen, der da zu einer Aktion aufruft, die, wie gesagt, ja gern kritisiert werden darf. Das gehört jetzt in einer demokratischen Gesellschaft dazu.
Wie ist so mit Versammlungen im öffentlichen Raum? Sie haben auch gesagt, in Potsdam wurde eine Demonstration der Seebrücke verboten und ja, als Reaktion haben sich die Protestierenden dann vor einer Bäckerei in so eine politische Schlange eingereiht, was ich ziemlich gut fand. Wie sieht es aus jetzt? Die Proteste, die aktuell stattfinden, wie schafft es die Linke, dass die da nicht reingezogen wird in diese Corona-Rebellen-Demonstration, die jetzt auch am Wochenende starten?
Corona-kritische, so nenne ich es jetzt mal verkürzt, also kritisch bezogen auf die ganzen Analysen, Maßnahmen, Aktionen, die da gerade ablaufen, also Corona-kritische linke Bewegung sozusagen, muss sich klar abgrenzen von Verschwörungstheorien. Sie kann sich aber auch klar abgrenzen von rechten Gruppierungen, indem sie einfach wirklich eben eine bestimmte Kritik formuliert, die ansetzt eben bei, ich habe das Stichwort vorhin schon genannt, beispielsweise bei einem Gesundheitssystem, das ausverkauft wird, das massiv privatisiert ist, wo Länder wie Italien, Spanien, wo jetzt reihenweise Menschen starben, aufgrund von IWF-Vorgaben überhaupt nur Kredite bekommen haben. Diese Vorgaben haben beinhaltet, dass das Gesundheitssystem privatisiert werden sollte, mit entsprechenden Folgen, dass eben reihenweise Kliniken geschlossen wurden etc. Das heißt, das Gesundheitssystem in einen Zustand gebracht wurde, wo es eben überhaupt gar nicht mehr reagieren kann auf Pandemien. Und diese Warnung aber, dass es Pandemien geben wird und sie auch künftig zunehmend geben wird, die gab es ja. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man sagen konnte, das trifft einen jetzt vollkommen unvorbereitet. Dieses konkrete Coronavirus vielleicht, aber diese Pandemie-Entwicklung, die hängt eben auch mit bestimmten Faktoren zusammen. Und da bin ich dann eben bei Kapitalinteressen beispielsweise, thematisiere, wenn ich jetzt auf die Ursachen gucke, so etwas wie Naturzerstörung und thematisiere damit gesellschaftliche Dinge, wo ich denke, da kann man sich durchaus stark von Rechten abgrenzen. Also auch in dieser Staatskritik, die bei den Rechten ja nur eine ist, die sich einen anderen Staat wünschen, aber gegen eine Macht, gegen Autorität an sich, die sich auf eine bestimmte Weise durchsetzt, sind sie ja gar nicht. Also auch dieses, dass sich jetzt Rechte plötzlich als Freiheitsverteidiger aufspielen, ist ja im Grunde sehr durchsichtig und da kann man sich mal angucken, welche Gestalten sind das eigentlich und was ist sonst deren Programm und dann fällt das wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Also die haben da jetzt was gefunden, wo sie hoffen, ein bisschen Zustimmung hinter sich wieder zu scharen, gehen da zum Teil mal mehr, mal weniger geschickt bei um, aber wenn ich Thema auf den Zahn fühle oder eben auch eine entsprechend grundsätzliche Kritik an diesem gegenwärtigen staatlichen Handeln über oder eben auch auf systemische Fragen wie beispielsweise das, was der Kapitalismus da global anrichtet und was Corona damit zu tun hat. Wenn ich darauf gucke, habe ich da eine klare Abgrenzung auch zu rechten Programmatiken.
Sie haben auch den Begriff der Selbstfaschisierung der Gesellschaft verwendet. Wie meinen Sie das genau?
Das ist eben diese sehr, sehr bedenkliche Sache, auf die ich eben schon anspielte, in dem Sinne, dass sich eine Denunziationsbereitschaft gezeigt hat, die ich sehr, sehr erschreckend fand. Man sieht sie in einem vorauseilenden Gehorsam, man sieht sie an rigidesten Prozederes, die sich bestimmte, ich sag mal, linke Wohngemeinschaften derzeit beispielsweise auferlegen, also Milieus, wo man ein bisschen mehr Kritikfähigkeit eigentlich erwartet hätte. Es gibt einen sehr, sehr breiten Konsens, also jetzt von irgendwelchen rechten, esoterischen etc. Verschwörungstheoretikern abgesehen, einen sehr, sehr weitreichenden Konsens, der dann eben besagt, unser Leben ist quasi in Gefahr und das rechtfertigt wirklich jedes Mittel, bis hin zu einem völlig vorauseilenden Vermummungswillen, sage ich mal, wo Menschen isoliert im Auto oder für sich auf dem Rad sitzend irgendwo noch eine Maske tragen, weil sie wirklich fanatisiert sind, weil sie in Panik gesetzt wurden und da bereit sind eben wirklich, ich sag mal, mit diesem Corona-Regime nicht nur mitzugehen, sondern möglichst auch noch permanent schärferes Vorgehen zu fordern. Und das finde ich schon sehr, sehr problematisch. Also diese konsensuale Form, in der dann wirklich, ich sag jetzt einfach mal fiktiv, 98% der Menschen im Lande ihren Frieden trotz aller vorherigen, vielleicht bestehenden Kritiken geschlossen haben mit einem sehr autoritären System, das jetzt sehr autoritärer denn je ist und oft noch von links kritisiert wird dafür, dass es nicht entschieden genug durchgreift. Was eben genau auch übrigens diese Art und Weise, wie das gerade auch von vielen Linken mit vollzogen wird, linken Milieus, hat ja gerade das Vakuum erzeugt, das es jetzt ermöglicht, da eben von Verschwörungstheoretikern oder Rechten zu agieren.
Das heißt, die Linke sollte konkreten Widerstand auch leisten gegen die Aufweichung von Grundrechten und soziale Ungerechtigkeiten, wie jetzt auch, wenn man Leave No Behind zum Beispiel oder Pflegenotstand, was ja gerade jetzt während der Pandemie nötig wäre. Dagegen sollte die Linke dann auch wirklich aufstehen.
Ganz genau. Es gibt genug Themenfelder, wo gerade jetzt auch eine Linke zeigen könnte. Eben, warum ist dieses Virus so gefährlich für Gesellschaft, wie es jetzt ist? Das ist so gefährlich, weil eben Menschen nicht einfach mal 2 Wochen für sich zu Hause bleiben können. Das können Sie höchstens, wenn der Staat Ihnen sagt, jetzt dürft ihr das, weil das ist jetzt kein Krankmachen, sondern das ist jetzt sozusagen legal, dafür kriegt ihr auch ein Kurzarbeitergeld. Normalerweise müsste man ja sagen, das ist ein gesundheitlicher Selbstschutz, das ist das selbstverständlich für der Welt. Ich will mich da jetzt an einem Arbeitsplatz nicht mehr Gefahr aussetzen. Nein, das geht normalerweise nicht. Das ist, dann riskiert man seinen Job und mit dem Job riskiert man seine Mietzahlung. Was umso schwerer wiegt, da die Mieten ja permanent steigen. Also man hätte da, wenn wir beim Thema Mietkämpfe oder Stadtentwicklung, also man hat ganz viele Punkte, an denen man ansetzen könnte, wo man wirklich eine klare linke Kritik dran üben könnte. Wie hat sich das Gesundheitswesen entwickelt? Wie schon erwähnt, wie sieht es eigentlich im Bereich der Pflege aus, wer arbeitet dort, zu was für Bedingungen und warum gibt es da eigentlich so einen Mangel, warum werden in anderen Ländern Pflegekräfte abgeworben, die dann natürlich dort auch wiederum fehlen. Also dann sind wir wieder damit auch bei einer globalen Ebene. Übrigens jetzt auch, was so die weltwirtschaftlichen Folgen angeht, dieses Virus, da kann so ein Land wie Deutschland das ja ganz gut verkraften, kapitalstark sozusagen Folgen finanziell abzufedern. Aber wie sieht das denn aus in Ländern, die dann meinetwegen der Textilindustrie hängen oder am Tourismus hängen, ihre Ökonomie darauf abgestellt ist und es in diesen Ländern gleichzeitig keinerlei Lohnfortzahlung etc. gibt. Also das heißt, wir haben ein Weltsystem, wo man jetzt gerade in dieser Krise genau hingucken könnte, was dort alles falsch läuft und ganz, ganz viele Ansatzpunkte hätte für dezidiert linke Kritik. Mhm.
So, zum Abschluss, wie sollten wir denn zukünftig leben? Also Sie hatten ja auch die Frage aufgeworfen mit dem Buch. Solidarisch ist ja sicher das Ziel. Und nach der weltweiten Pandemie, wo ja eigentlich auch keiner absehen kann, wann die denn endet, weil Corona wird nicht aus der Welt sein. Und jetzt droht möglicherweise dann ja auch eine zweite, noch viel tödlichere Infektionswelle. Wann ist sozusagen wieder Normalität angesagt?
Na, die Frage ist ja, von welcher Normalität wir reden. Also alles das, was ich gesagt habe, das passiert ja sozusagen in der Normalität. In dieser Normalität ist Corona so ein Problem geworden. Das heißt, eine Normalität, in der es, ich sage jetzt einfach mal nur schlagwortartig, der Kürze halber, eine weltweite Ausbeutung, ein Gegeneinander ausspielen von staatlichen Wirtschaftssystemen etc. auf Kosten der Menschheit tagtäglich ist. Das ist ja ein Normalzustand, der höchst fragwürdig ist. Und zu dieser vermeintlichen Normalität gehört eben auch eine gigantische Umweltvernichtung, die dazu beiträgt, dass eben die Mensch und Tier sozusagen immer dichter auch rein örtlich aneinander rücken. Und dann sind wir bei Entstehungsbedingungen von Pandemien. Und das wollen wir dann bitteschön noch als Normalität, zu der wir uns eine Rückkehr wünschen, ausgeben. Also das heißt, diese Normalität in sich ist ja schon Grundverkehr. Mhm. Und nur so ein paar Stichworte dann vielleicht dafür, was ist danach? Das ist danach, das ist ja zum einen immer nach dem Virus, ist ja vor dem Virus. Wie gesagt, weil ja eben diese Ursachen sozusagen systemisch bedingt sind, werden diese Pandemien auch in deutlicher Häufigkeit künftig auftreten. So, und da kann man sich überlegen, ist das, was wir jetzt erlebt haben mit der Corona-Bekämpfung, die Folie, wie er künftig mit uns umgesprungen wird? Wollen wir uns künftig jedes Jahr ein halbes Jahr einsperren lassen? Oder wollen wir nicht lieber stattdessen globale solidarische Bewegungen unterstützen? Wollen wir nicht stattdessen für Klimagerechtigkeit kämpfen? Wollen wir nicht stattdessen uns einsetzen für eine nicht kapitalistische Gesellschaft oder mindestens als ersten Schritt meinetwegen eine Wiederaneignung des Gesundheitssystems, dass das eben aus diesen kapitalistischen Verwertungsmechanismen rausgenommen wird? Etc. etc. Also das sind ganz grundsätzliche Fragen, die man sich stellen kann, wenn es darum geht, wie wollen wir danach weiterleben. Also ein Zurück zur Normalität, das kann es eigentlich nur um den Preis geben, dass wir künftig ständig weggesperrt werden. Mhm. Und das kann dann wahrlich nicht erstrebenswert sein.
Weiß Gott nicht. Und weitere Einschränkungen des Asylrechts oder des Arbeitsschutzes kann man sich auch nicht leisten.
Einfach von Staatsgrenzen nicht aufhalten und das lässt sich auch nicht mit Kanonen bekämpfen. Und deswegen diese klassischen Reaktionsweisen, die funktionieren deswegen eben nicht. Mhm. Und da muss man sich schon überlegen, wie man dem Ganzen sozusagen auf nachhaltigere Weise irgendwann gerecht wird. Und das ist für mich persönlich einfach auch ein Anliegen dieses Buches zu sagen, so, das eine ist die jetzige konkrete Pandemie, wo ich schon sagen würde, wie weit sind diese Maßnahmen eigentlich sinnvoll, wie weit sind sie verhältnismäßig, was richtet es auf der anderen Seite an. Aber ein wichtiger Impuls ist ja eben dabei tatsächlich auch zu gucken, ja, wie soll es bitte schön künftig weitergehen. Mhm.
Und zum Abschluss, also wie kann man Ihr Buch erwerben oder wo, in welchem Verlag und was kostet es, dann kann man da ja weitere Denkanstöße suchen.
Das ist erschienen in der Edition Kritik, das ist ein kleiner Berliner Verlag. Wir haben den Preis bewusst in Absprache miteinander niedrig kalkuliert. Das wird 14 Euro kosten. Ich denke, das ist ein korrekter Preis und das ist erhältlich beim Verlag direkt. Das ist aber auch erhältlich in jedem Buchhandel, weil es eben auch bei den Großhändlern lieferbar ist.
Mhm. Dann ja, danke ich Ihnen für das Interview und wünsche noch einen guten Tag.
Vielen Dank ebenfalls. Dankeschön.
Der nächste Song des Abends kommt von Slime. Let's Get United haben sie zusammen mit Los Fastidios, The Wakes und vielen weiteren KünstlerInnen aufgenommen. Der Song soll ein Weckruf sein, in dem kritisiert wird, dass die linke Szene mehr damit beschäftigt ist, zu diskutieren und sich untereinander zu bekämpfen, anstatt sich gegen den aufkeimenden Faschismus in Europa zu vereinen. Dem kann ich mich nur anschließen. Natürlich müssen wir weiter die Augen offen halten und Homophobie, Transphobie, Sexismus, Antisemitismus und Co. auch weiterhin in den eigenen Reihen bekämpfen. Allerdings sollten wir uns auch einfach mal zusammenreißen und Anarchos, Kommis und auch bürgerliche Menschen zusammenarbeiten. Sonst haben wir keine Chance.
Jeder will sein Leben präsentieren. Alle wollen ihr Näschen operieren.
Das Internet ist so etwas Ähnliches wie Videotext.
Was geht ab, Neumünster? Mein Name ist Petro und auch in dieser Sendung versorge ich euch wieder mit Aktuellem aus dem Netz. Also was hat das Netz seit der letzten Ausgabe Café Aletta so politisch bewegt? Ein Thema, was vor allem die jüngeren Menschen unter uns in den letzten Wochen in Unruhe versetzte, war die Diskussion um die Abschlussprüfung dieses Jahr. Vor allem die Abiturprüfungen waren hierbei sehr umstritten. Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien hat dann kurz vor den Osterferien den anderen Kultusministern und den anderen Kultusministerinnen bei der Kultusministerkonferenz den Vorschlag unterbreitet, die Prüfungen dieses Jahr komplett abzusagen. Es sollte also nicht nur das Abitur abgesagt werden, sondern auch der erste allgemeinbildende Schulabschluss und der mittlere Schulabschluss. Doch dieser Vorschlag fand nur sehr wenig Zustimmung und es wurde beschlossen, dass die Prüfungen auf jeden Fall stattfinden sollen. Wenn es sein muss, auch in geschlossenen Schulen unter strengen Infektionsschutzbedingungen. Das hat für einen sehr starken Aufschrei im Netz gesorgt. Die deutliche Mehrheit der Schüler und Schülerinnen fühlten sich von ihren Kultusministern und Kultusministerinnen im Stich gelassen. Und obwohl es sehr viele gute Argumente zur Absage der Prüfung dieses Jahr gab, wie zum Beispiel extra psychische Belastungen, mangelnde Fairness oder auch mangelnde Vergleichbarkeit, nur um jetzt mal ein paar zu nennen, hat man sich entschieden, die Prüfungen trotzdem durchzuziehen. Unter dem Hashtag schulboykott.de sammelten sich über 30.000 Tweets von Schülerinnen und Schülern, indem sie ihren Unmut über die Entscheidung der Kultusminister Luft machten. Doch sie stießen nur auf taube Ohren bei den Politikern. Andere Länder wie zum Beispiel Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, Belgien, Niederlande und auch viele weitere haben die Gefahren und auch Probleme bei den Prüfungen erkannt und sagten diese ab. Das Kultusministerium SH allerdings hat sich ein sehr gutes Konzept überlegt, um der Kritik auszuweichen. Sie veröffentlichten ein Video, in dem Frau Prien die Hygienemaßnahmen für die Prüfung erklärte. Dies wurde allerdings auf nicht gelistet gestellt, was zur Folge hatte, dass die breite Masse dieses Video gar nicht erst gesehen hat. Denn wenn ein Video auf YouTube nur auf nicht gelistet gestellt ist, kann man sich dieses Video nur anschauen, wenn man den Link dazu hat. Und es wird sonst nirgendwo auf der Seite angezeigt. Zudem hat man auch noch die Kommentare unter diesem Video ausgestellt, weil man anscheinend niemanden hatte, der diese hätte managen können. Und auf Twitter wurde die Kritik auch größtenteils ignoriert, beziehungsweise man hat nur auf die Kritik reagiert, die man eindeutig widerlegen konnte. Der Rest blieb unbeantwortet. Einmal antworteten sie sogar mit einem Meme, beziehungsweise einem GIF, eine wirklich sehr schwache Vorgehensweise und eine wirkliche Schande. Man nahm den möglichen Tod von Schülern und Schülerinnen und deren Angehörigen in Kauf, nur damit sie ihre Abschlussprüfung schreiben können, die gerade mal ein Drittel der Note ausmachen. Der YouTuber Wieso, den meisten wahrscheinlich noch von seinem Die Zerstörung der CDU-Video bekannt, hat zu diesem Thema nochmal ein Video gemacht, in dem er die Problematik nochmal gut erklärt und zusammenfasst. Natürlich waren nicht nur die Abschlussprüfungen stark im Gespräch, sondern auch die Schulöffnungen führten zu hitzigen Diskussionen im Netz. Ich glaube, jedem sollte klar sein, dass Sanitäranlagen in Schulen nicht gerade Hygiene verkörpern. Deshalb war es auch nicht verwunderlich, dass viele Schulen und auch Lehrer im Allgemeinen ihre Bedenken diesbezüglich geäußert haben. Aber kommen wir nun zum nächsten Punkt. Die EU plant Upload-Filter einzusetzen, um in Zeiten von Corona effektiver gegen Fake News im Netz vorzugehen. Fake News effektiver zu bekämpfen ist nach wie vor eine gute Idee. Doch dafür Upload-Filter einzusetzen ist es nicht. Damit fördert man nur Zensur und beschneidet die Leute in ihrer Internetfreiheit. Hiermit haben die Politiker grandios gezeigt, dass sie aus der Artikel 13 bzw. 17 Debatte aus dem letzten Jahr nichts gelernt haben. Wie zu erwarten war Axel Voss natürlich auch mal wieder ein Befürworter dieser Idee. Doch Axel Voss hat in den letzten Wochen noch mit etwas anderem Schlagzeilen gemacht. Denn dieser ist stark Befürworter einer freiwilligen Kontaktverfolgungs-App mit zentraler Datenspeicherung. Damit diese App allerdings funktioniert, braucht sie nach eigenen Angaben 60% Nutzer. Also will er Anreize für die Bevölkerung schaffen, sich diese App zu holen. Wer die App hat, soll zum Beispiel zuerst wieder ins Restaurant dürfen, zuerst wieder ins Kino dürfen, zuerst wieder ins Theater dürfen oder auch zuerst wieder ins Freibad dürfen. Man versucht hier also einen enormen, vor allem sozialen Druck aufzubauen, damit die Leute sich in Anführungszeichen freiwillig diese App holen. Dort hört es nicht auf. Voss möchte auch noch digitale Impfpässe und Immunitätsausweise schaffen. Jedem, der sich auch nur ein bisschen mit diesem Konzept auseinandergesetzt hat, ist natürlich sofort klar, dass das datenschutztechnisch das reinste Verderben ist. Doch Foster folgt hier ganz klar den Ansatz, dass man für die persönliche Freiheit seine Datensicherheit aufgeben muss. Hier muss ich einfach nochmal sagen, diese Pandemie darf unter keinen Umständen zu einem Vorwand für die Ausweitung der Überwachung der Bevölkerung sein. Auf keinen Fall sollte man seine Datensicherheit für die persönliche Freiheit aufgeben müssen. Vor allem dann nicht, wenn eine Studie schon bewiesen hat, dass ganz normale analoge Corona-Tests die viel effektivere Methode zur Bekämpfung der Pandemie ist als eine Kontaktverfolgungs-App. Außerdem gibt es bei analogen Corona-Tests viel weniger Fehlalarme als bei so einer Kontaktverfolgungs-App. Aber Corona ist ja sowieso nur eine reine Verschwörung des Staates. Zumindest behaupten dies viele Menschen unter dem Hashtag Widerstand2020. Unter diesen tauschte man die verschiedensten Verschwörungstheorien aus und erklärte sich bereit, für die persönliche Freiheit zu kämpfen. Hier ganz vorne mit dabei sind auch Bekanntheiten wie zum Beispiel Xavier Naidoo oder Attila Hildmann. Wirklich eine ganz peinliche Angelegenheit. Doch auch der Widerstand 2020 traf auf Widerstand. Unter dem Hashtag Covid-Idiots, also Covid-Idioten, sprachen sich die Menschen gegen die Idioten des Widerstands 2020 aus. Kommen wir nun zum letzten Thema, welches ich in dieser Ausgabe Café Alerta gerne nochmal ansprechen würde. In der letzten Ausgabe habe ich ja bereits darüber berichtet, wie Viktor Orban in Ungarn über eine Notverordnung eine Diktatur auf europäischem Boden geschaffen hat. Mittlerweile hat sich die Lage in Ungarn weiter verschlechtert. Orban plant, diesen Zustand auszunutzen, um in Ungarn den Datenschutz und das Recht auf Privatsphäre auszusetzen. Ein klarer Fall von Machtmissbrauch, doch die EU-Kommission hat immer noch nicht durchgegriffen. Also an dieser Stelle nochmal mein Appell an Frau von der Leyen und die EU-Kommission. Bitte unternehmen Sie endlich effektiv etwas gegen Orban und seine Diktatur. Der momentane Zustand ist untragbar und sollte nicht eine Sekunde länger toleriert werden. Soweit von mir, mein Name ist Petro und das war Aktuelles aus dem Netz.
Als nächstes kommt ein kleiner Ausflug in den deutschsprachigen Punk. Wieso mit Apokalypse vom Album Der aus dem Jahre 2016. Auch wenn wir noch Lichtjahre von einer Apokalypse entfernt sind, jedenfalls bezüglich eines Virus, fand ich es doch ganz passend, da die ganzen AluhutträgerInnen es so darstellen, als bewegen wir uns auf diese zu. 5G, Bill Gates, Reptiloiden, reiche Menschen, die Kinderblut trinken und vieles mehr. Corona soll vor dem einem ablenken, sagen zumindest diese Menschen. Ob Attila Hildmann, Xavier Naidoo oder KenFM, alle reden denselben Schwachsinn, dem zigtausende Menschen blind folgen. Witzigerweise unterstellen uns diese Menschen, dass wir Merkel und Co. folgen, als wären das unsere FührerInnen. Dabei glauben sie selbst nur das, was ein paar Menschen in schlechten Videos auf Instagram oder YouTube erzählen, ohne selbst hier recherchiert zu haben. Wäre das Ganze nicht so gefährlich und traurig, könnte man glatt drüber lachen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, glaubt ihr eigentlich an unangenehme Wahrheiten oder glaubt ihr an Verschwörungstheorien? Aber sind Verschwörungstheorien eigentlich unbedingt falsch? Gelegentlich kann man im Bekanntenkreis auch hören, der Vorwurf, Verschwörungstheoretiker zu sein, diene nur dazu, Kritiker der Politik von Angela Merkel zum Schweigen zu bringen. Auf einen Vorwurf wird einfach mit einem Gegenvorwurf geantwortet. Aber was ist dann nun eine Verschwörungstheorie? Wie erkennt man sie als eben solche? Also ich denke, wie das Wort schon sagt, sollte sich die Behauptung um eine Verschwörung drehen. Die Aussage, die Erde sei im Grunde flach wie ein Pfannkuchen, mag wissenschaftlich durchaus strittig sein, aber es ist keine Verschwörungstheorie. Wenn man hingegen sagt, Bill Gates wolle uns einreden, dass die Erde nicht flach, sondern so rund wie ein Luftballon sei, weil er sich heimlich die Verwertungsrechte an der gefakten Mondlandung gesichert habe, dann könnte man das als Verschwörungstheorie bezeichnen. Um tiefer in die Materie einzusteigen, wie man denn nun Verschwörungstheorien erkennt, musste ich mir bei einer der vorigen Mittagsmagazine Rat von Tobias Schopper holen. Als wesentliches Merkmal von Verschwörungstheorien nannte er noch, dass sie selbstreferenziell sind. Das heißt, sie verweisen immer nur auf sich. Hören wir uns das mal kurz an.
Gibt es da irgendwie so eine Möglichkeit, ein bisschen zu entscheiden wenigstens, wann ist man in der Verschwörungstheorie, wann ist man beim gesunden Misstrauen?
Genau wie du sagst, also gesundes Misstrauen auch ist total wichtig und ist ja auch irgendwie essentiell für demokratische Prozesse. Ich glaube, was so im Kontext von Verschwörungstheorien ist erstmal irgendwie Quellen zu überprüfen, also ob die Informationen auch irgendwo woanders findbar sind oder ausschließlich jetzt immer wieder auf eine Quelle verweisen, weil dann wird es irgendwie schwierig, wenn das nicht irgendwie mehrfach validiert ist. Und gleichzeitig sind Verschwörungstheorien ganz oft nach dem gleichen Muster aufgebaut. Und je weiter du nachfragst, was so die Hintergründe sind, kommt am Ende dabei raus, dass es eine kleine Gruppe von mächtigen Menschen gibt, die ganz zielgerichtet agiert für den eigenen Profit und gegen das Wohl einer wie auch immer gearteten Bevölkerung. Und das sind dann Sachen, die auch überhaupt gar nicht mehr überprüfbar werden. Und mangelnde Überprüfbarkeit ist schon immer so ein Problem. Also das ist sowieso das Grundfunktionieren von Verschwörungstheorien, dass bestimmte Thesen gar nicht mehr überprüfbar sind, weil sie immer wieder auf sich selber verweisen. Und ganz oft steht halt diese kleine Gruppe, die irgendwie dann erwähnt wird, entspricht halt auch ganz oft antisemitischen Klischees. Und da ist es dann spätestens der Zeitpunkt, wo man sich davon kritisch distanzieren sollte.
Es sind also Behauptungen, für die keine Beweise vorgelegt werden, beziehungsweise für die ihrer Natur nach Beweise schlecht zu erbringen sind. Außer Allzweckbeweisen wie, die verdienen doch daran. Außerdem folgen Verschwörungstheorien häufig bestimmten Mustern. Nun sagen aber all diese Kriterien noch nicht, dass eine Verschwörungstheorie falsch ist. Dass man etwas nicht haarklein beweisen kann, dass es da gewisse Muster gibt etc., besagt ja noch nicht, dass etwas nicht stimmt. Natürlich ist es mit den Verschwörungstheorien so wie mit den Religionen. Sie können nicht alle richtig sein, denn sie schließen sich mitunter gegenseitig aus. Das bedeutet aber nicht, dass es die wahre Verschwörungstheorie nicht gibt. Habt ihr eigentlich schon mal über Masern nachgedacht? Ja, das ist so eine Kinderkrankheit. Hierzulande verläuft sie meist relativ harmlos. In ärmeren Ländern mit schlechterer medizinischer Versorgung gibt es aufgrund von Komplikationen aber ziemlich viele Maserntote. Für das Jahr 2000 schätzte die Weltgesundheitsorganisation noch über 500.000 Maserntote weltweit. Die Zahlen sind seither stark gesunken, aber noch immer hoch. Anfang dieses Jahres berichtete die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel von einer Masernepidemie mit 6.000 Toten im Kongo. Nicht nur Todesfälle als Folge von Masernerkrankungen sind in Entwicklungsländern häufig, sondern auch andere Dauerschäden, zum Beispiel Erblinden von Kindern durch eine Entzündung der Hornhaut im Zusammenhang mit Vitamin-A-Mangel. Aber Masern sind nicht nur, in Anführungszeichen, nur ein Problem in Afrika. Auch in unseren satten Breiten kann es, wenn auch in wenigen Fällen, sehr schlimme Komplikationen geben, unter anderem Hirnhautentzündung. Generell wird das Immunsystem geschwächt und eventuell geht das Immungedächtnis verloren. Das heißt, bereits erlangte Immunitäten gehen verloren. Man stirbt dann halt an etwas anderem. Soweit die Meldungen aus der Medizin, vorgetragen von jemandem, der wirklich kein Experte ist. Aber trotzdem kann man sich mal fragen, wer denn nun an dieser Krankheit verdient. Weltweit wird zum Impfen gegen Masern aufgerufen. Ein riesiger Markt für die Hersteller von Impfstoffen. Die Sache hat nur einen Haken. Das Impfen sägt an dem Ast, auf dem die Hersteller fröhlich sitzen. Würden weltweit genügend Menschen geimpft, würde nämlich die Krankheit aussterben. Dann würde es wirklich schwierig, noch Impfstoffe gegen sie zu verkaufen. Doch kein Problem. Es gibt ja zum Beispiel die Impfgegner in Deutschland, von der Pharmaindustrie klammheimlich finanziert, was sicher nicht allen Impfgegnerinnen bewusst ist. Nein, ich kann euch jetzt keine direkten Beweise vorlegen. Aber glaubt ihr wirklich, dass bei einer solchen Schweinerei so vorgegangen wird, dass es jeder Hans Wurst vom Radio auch haarklein beweisen kann? Wo viel Geld und viel Dreck im Spiel ist, da findet man doch niemals Beweise. Damit sind wir noch nicht am Ende. Womit sonst könnten wir die Entmündigung der Bürgerinnen und Bürger durch den Staat besser begründen als mit der verweigerten Masernimpfung? Vielleicht steckt hinter den Impfgegnerinnen noch viel mehr, als wir alle geahnt haben. Holzauge, sei wachsam.
Die Nummer 5 des heutigen Abends kommt von Die Kassierer. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe das Lied gewählt, da ich darauf aufmerksam machen möchte, dass aktuell sehr viele Bars, Kneipen, Pubs und so weiter extreme finanzielle Probleme haben, da sie keine oder nur geringe Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen. Fragt einfach mal bei eurer Lieblingskneipe nach, ob es die Möglichkeit gibt, sie zu unterstützen, zum Beispiel durch Crowdfunding oder den Kauf von Gutscheinen, Platzreservierungen, was auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich denke, viele von uns wollen nach der Corona-Krise auch noch die Möglichkeit haben, einen netten, geselligen Abend bei Musik, Erdnüssen und warmem Bier zu verbringen. Und immer dran denken, auch wenn es sehr nervig ist, dass wir so viel Zeit zu Hause verbringen müssen und nichts unternehmen können, es gibt Menschen, die haben die Möglichkeit nicht, da sie kein Zuhause haben. Denkt auch an diese Menschen, wenn ihr durch die Stadt lauft. Kauft ihnen was zu essen, schmeißt ihnen 2 Euro in den Hut, lächelt ihnen einfach nur zu, seid nett, ignoriert sie nicht. Tut nicht so, als würde es sie nicht geben. Denn nur gemeinsam stehen wir das durch. Und lasst euch nicht von den Verschwörungsidioten und Nazis und was auch immer da rumläuft auf diesen Demos verunsichern und auf deren Seite ziehen. Die erzählen nur Scheiße. Und bis wir wieder zusammen in der Kneipe sitzen können, versorge ich euch mit schlechter Musik. Das abgestandene Bier müsst ihr allerdings selbst besorgen. This is the end, my own.